Herzlich willkommen zum Podcast der Grace Church Schweiz. Wir glauben, dass du durch die folgende Botschaft erfrischt, gestärkt und ermutigt wirst.
Guten Morgen und herzlich willkommen. Und ich möchte auch einen speziellen Gruß in den hinteren Raum richten, weil da hinten sitzen auch Leute in dem hinteren Raum. Und da ist Michi unser, wie sagen wir, unser Lounge-Pastor. Und ich möchte euch ermutigen, versucht's mal, testet's mal, einfach auch hinten hinzugehen. Also wir machen es eigentlich immer so am Sonntagmorgen. Die ersten 50 Besucher, die kommen, die finden hier Platz und die anderen senden wir nach hinten. Außer die, die zum ersten Mal da sind, da machen wir einen Abtausch, weil es uns ganz wichtig ist, dass unsere neuen Gäste das genießen können. Aber es ist auch gut, ich möchte auch euer Feedback, ich möchte wissen, wie das ist, wenn ihr hier vor Ort seid und den Gottesdienst aber über den Fernseher erlebt, wie ihr das erlebt. Ich möchte es gerne wissen, weil es uns mega wichtig ist, weil wir, weißt du, es ist gut für die Zukunft, sich immer über ganz viele Dinge Gedanken zu machen. Und wer weiß, was Europa noch erleben wird, und ich meine das jetzt nicht negativ mit Restriktionen, sondern ich meine es positiv mit Erweckung. Und plötzlich bist du froh um jedes Räumchen, das du irgendwo noch haben kannst, wo wir zusammenkommen können. Und ich kann dir sagen, dein Gemeinschaftsgefühl wird da hinten nicht gemindert. Natürlich ist es sicher schöner und besser hier im großen Raum. Aber ich finde, hey, lass es uns austesten. Irgendwann werden Lena und ich das auch austesten. Also sie will sowieso, ich habe gesagt, nein, ich will dich hier vorne neben mir. Aber ich finde es cool, dass du das willst. Ja. Hey, und ein Dank, weißt du, Gina hat es so schön gesagt, danke für das Kreuz, war ihre Idee, aber gestern waren sie und Sandra hier und haben den Raum auf Weihnachten dekoriert, das fand ich so schön und möchte euch einfach ein großes Dankeschön weitergeben, dass ihr das gemacht habt und uns helft, in dieses Weihnachtsgefühl hineinzukommen, denn die Welt macht es einem manchmal nicht so einfach damit. Hey, Gott ist hier. Lass uns. Vater, ich danke dir, dass du hier bist. Deine Gegenwart ist hier. Egal in welchem Raum wir zusammen sind, egal ob jemand vor dem Fernseher sitzt, deine Gegenwart ist hier und deine Herrlichkeit ist hier, Vater. Du bist hier. Und Jesus, wir sind hier zusammen, um auf dich zu zeigen, damit Menschen dich sehen und dich erleben. Denn du bist der volle Ausdruck der Herrlichkeit Gottes, Jesus. Du bist Gottes Sohn und du bist Gott. Und Jesus, wir wissen, wenn wir dich sehen, dann ist es wie wenn wir in einen Spiegel schauen. Und das Bild, was wir sehen, das spiegelt auf uns und wir werden von innen nach außen umgestaltet in dieses Bild hinein. Und ich danke dir, dass das heute Morgen geschieht. Und ich danke dir, dass du hier bist, Jesus. Du bist unsere Heilung. Du bist unsere Wiederherstellung. Du bist die Erneuerung unserer Jugend. Und das sprechen wir aus über unseren Körpern, über unseren Seelen, über unseren Beziehungen, Herr, in deinem Namen, Jesus. Danke, dass du in unsere Herzen sprichst. Danke, dass wir so gesegnet und geliebt sind. Wir preisen dich. Amen. Ich bin Gott so dankbar. Weißt du, Gott ist einfach gut. Und Gott liebt dich so fest. Weißt du, diese Liebe, sie ist reckless, wie wir es heute gesungen haben. Sie ist rücksichtslos. Und ich bin ihm so dankbar, dass Gottes Liebe keine Rücksicht nimmt darauf, ob ein Mensch ihn liebt oder ob ein Mensch an ihn glaubt, sondern er liebt jeden. Und ich bin ihm so dankbar dafür. Hey, ich weiß nicht, wie du die Freedom Experience erlebst, diese Serie. Aber es ist das Freiheitserlebnis genannt und für mich ist es so. Mich begeistert dieses Buch von Paulus so extrem. Und ich merke selber, obwohl ich das Buch kenne, ich habe mit Michi schon mal eine Predigtserie darüber gemacht, vor über 10 Jahren. Aber ich merke, wie es mich wieder anfeuert und mir zeigt, hey, diese Botschaft, die Gott uns anvertraut hat, die ist so gut und sie ist so wichtig. Und wir können und wir wollen auch nicht irgendwelche Kompromisse machen. Wir können es nicht. Wir kennen es nicht. Die Botschaft ist zu gut, zu freimachend. Und was dieses Buch so klar aufbringt, wieder herausbringt, ist, wir können nicht mischen. Und das machen viele von uns. So viele Christen mischen. Sie haben zwar Gnade schon verstanden, denn du kannst, ohne die Gnade zu verstehen, Jesus gar nicht annehmen, behaupte ich. Du musst verstehen, Gott ist so gnädig. Deswegen hat er seinen einzigen Sohn geopfert am Kreuz. Aber dann kommen wir, dann fangen wir an als Christen zu leben und plötzlich fangen an, diese Regeln und diese kleinen Gesetzlichkeiten. Weißt du, manchmal ist es gar nicht das Gesetz aus dem Alten Testament, manchmal ist es nur, was wir daraus machen. So wie die Juden, die Schriftgelehrten, die haben den Talmud geschrieben. Da steht viel mehr drin. Da steht viel mehr drin und sie haben es gemacht aufgrund des Gesetzes. Und wir haben diese Tendenz als Menschen und wir drücken einander in diese Dinge hinein, wo Gott sagt, entweder du hast Christus und du bist in Freiheit oder du bist unter dem Gesetz und du bist Sklave. Weißt du, die Bibel ist da sehr klar. Paulus spricht da sehr, sehr klar. Und was ich mir wünsche, ist, dass wir alle verstehen, wir sollen, müssen und können nicht mischen. Das Problem hier ist nicht, oder das Problem, wir sprechen über Lösungen, nicht über Probleme, aber der Umstand ist nicht, dass wir hier Menschen haben, die keine Gnade verstanden haben, sondern dass wir immer wieder in diesem Ding drin sind, wo wir denken, ja, aber weißt du, die Leitplanken sind schon gut. Gott hat sie in dein Herz hineingegeben, das ist der Unterschied. Du bist jetzt vom Geist geführt, du bist unter dem Gesetz des Geistes und nicht mehr unter dem Gesetz. Und was mir wichtig ist, dass du weißt, uns geht es nicht darum, in dieser Serie das Gesetz schlecht zu machen, hat Paulus auch nicht gemacht in diesem Brief. Weißt du, das Gesetz steht genauso in Gottes Wort wie alles andere. Die Frage ist nur, wie wir es angehen. Die Frage ist nur, was hat das Gesetz für uns für eine Bedeutung. Aber wir würden nie dir sagen, lies es einfach nicht durch. Nein, lies die ganze Bibel vom 1. Mose 1,1 bis Offenbarung Kapitel 22. Ich weiß nicht, welches der letzte Vers ist. Denn das alles ist Gottes Wort. Und Gott spricht zu uns. Aber weißt du, was wir am rausfinden sind und immer mehr sehen ist, wie Gott uns schon im Alten Testament Christus ankündigt, Christus predigt. Im ersten Vers der Bibel findest du schon Jesus Christus und weißt du, er war dabei, als Gott die Welt erschuf. Er war dort. Und Gott will, dass du Jesus kennenlernst, weil Jesus die Lösung ist. Das Gesetz war keine Lösung. Aber ihr werdet es eh noch merken, was wir heute lesen. Wir werden heute Bilder sehen, die Paulus nimmt. Paulus gibt Bilder und das ist natürlich, wenn du ein Verständnis von der jüdischen Kultur und von der jüdischen Geschichte hast, hilft dir das noch mehr, es zu verstehen, aber es hilft auch uns. Gut. Weißt du, wenn wir aus dem Gesetz leben, das ist etwas, was mir so bewusst geworden ist vor eben über 10 Jahren, wo wir in die Gnade hineingekommen sind und uns entschieden haben, wir werden nur noch Gnade predigen. Und Gott bewahre uns, ich meine das wirklich ernst, dass wir je dich unter das Gesetz predigen. Weißt du, manchmal tut man es und man merkt es nicht, aber wir wollen das nicht hier, weil wir wissen, dass es falsch ist. Weil in dem Moment machen wir das Kreuz von Jesus Christus klein. Und in dieser Church wollen wir, dass Jesus Christus groß gemacht wird. Jetzt hängt das Kreuz da hinten und leuchtet. Ich finde es so schön. Ich sehe es immer beim Predigen, so gut. Und wir wollen dieses Kreuz so groß wie möglich machen für die Menschen, die zuhören, für die Menschen, die dabei sind und für die Menschen, denen wir begegnen. Amen. Letzten Sonntag haben wir im Kapitel 4 angefangen und wir haben über, so der Kernpunkt war, dass der Paulus uns zeigen wollte, hey, du bist kein unmündiges Kleinkind mehr, sondern du bist Erbe. Du bist Sohn, Tochter und weil du das bist, bist du Erbe Gottes. Und ein Erbe, der nicht weiß, was für ein Erbe ihm zusteht, ist wie ein unmündiges Kind, hat Paulus gesagt. Und ich hoffe, dass dir das so eingefahren ist wie mir, weil mir ist das wirklich so bewusst worden. Ich weiß nicht, ob es letztes Jahr war oder dieses Jahr, dass es so wichtig ist, dass wir darüber sprechen in der Gemeinde, dass wir Erben sind. Ein Erbe ist mit Rechten verbunden, die Gott uns gegeben hat und zwar verbrieft hat. Weißt du, da kannst du drin stehen und sagen, ich habe Anspruch darauf. Deswegen weiß ich, auch wenn ich mich nicht immer danach fühle, ich habe Anspruch auf komplette Heilung meines Körpers. Das steht mir zu, weil mein Erlöser Jesus Christus dafür bezahlt hat mit seinem Leben. Das ist mein Erbe. Ja, aber weißt du, du kennst meine Schmerzen nicht, doch ich kenne das. Vielleicht nicht deine, aber ich habe meine gekannt. Und ich habe die Momente erlebt, wo ich gesagt habe, Jesus, jetzt nehme ich einfach eine Kopfschmerztablette, weil ich habe keine Lust und ich mag jetzt nicht da meinen ganzen Glauben und weißt du so, weil ich gedacht habe, ich muss ihn überzeugen, aber du musst ihn nicht überzeugen, er hat schon getan. Aber ich kenne das. Aber was passiert, wenn wir als Gemeinde eine Atmosphäre schaffen, wo du hinkommst Und du weißt, das sind Leute, die sind mit mir unterwegs, die glauben für mich, dass ich Erbe bin und dass mir das zusteht. Und die segnen mich und die beten für mich und die sprechen Wahrheit über mir aus. Das ist mein Gebet für dich, wenn du heute rausgehst, dass du gefüllt gehst, ermutigt gehst. So, Paulus, wir sind im Kapitel 4 und werden beim Vers 16 weitermachen, mit dem haben wir letztes Mal aufgehört. Und Paulus sagt diesen Vers kurz, nachdem er die Galater gelobt und hat gesagt, weißt du, was ist mit euch geschehen? Dass, als ich das letzte Mal bei euch war, habt ihr mich so von Herzen aufgenommen. Mir ging es nicht gut. Wir wissen nicht, ob er krank war oder ob er körperlich einfach geschädigt war von einer Steinigung oder was der Grund war. Aber Paulus sagt, ich war schwach im Fleisch und ihr habt mich aufgenommen als einen von euch. Ihr hättet euch, wenn ihr gekonnt hättet, eure Augen ausgerissen und sie mir gegeben. Und jetzt sagt er, was ist geschehen? Was ist geschehen mit euch? Was hat sich geändert, seit ich das letzte Mal da war? Und dann sagt er in diesem Vers 16, er sagt, bin ich also euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage? Und wir erleben solche Situationen auch immer wieder mal in unserem Leben, dass wir als Christen untereinander, die meisten Verletzungen, die ich erlebt habe als Mensch, als erwachsener Mensch, sind in der Gemeinde passiert. Nicht in den letzten 10 Jahren, Halleluja. Aber wirklich, ist ja auch klar, wir sind uns ja auch ganz nah. Wir sind Geschwister, dann kann das viel schneller passieren. Aber weißt du, dass oft dass auch solche Dinge geschehen, weil jemand die Wahrheit ausspricht? Und das Lustige ist, wenn jemand die sogenannte Wahrheit ausspricht, das Gesetz, dann kommen Leute unter Verdammnis und fühlen sich ganz mies. Das haben wir auch schon oft erlebt. Da kannst du richtig schimpfen. Ich habe hier schon die halbe Kirche hier vorne auf den Knien erlebt, weil einer geschimpft hat, der bei uns zu Gast war. Und das hat Verdammnis gebracht. Weißt, heute können wir es beurteilen. Damals wussten wir es nicht. Aber dass Menschen uns als Feinde sehen, weil wir ihnen die gute Wahrheit zusprechen, dass Jesus Christus alles getan hat am Kreuz, dass Jesus alles getragen hat, dass sie nun versöhnt sind mit Gott und sie niemand mehr von Gottes Gegenwart trennen kann, sie niemand mehr von Gottes Liebe trennen kann. Diese Wahrheiten. Und das ist hier das Problem. Er hat gesagt, bin ich euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage. Welche Wahrheit? Dass sie, wenn sie in Jesus Christus sind, nicht mehr unter dem Gesetz sind. Das ist die Wahrheit dieses Briefes. Darum geht es im Kontext gesehen in diesem ganzen Brief. Und er sagt im einen Vers weiter, im 17, sagt er, jene Leute bemühen sich nicht in guter Absicht um euch. Ganz im Gegenteil. Sie wollen einen Keil zwischen euch und mich treiben, damit ihr euch dann um sie bemüht. Welche jene Leute? Die aus Kapitel 2, könnt ihr euch erinnern. Die falschen Brüder, die sich eingeschlichen haben. Kapitel 2, Vers 4 und 5. Falsche Brüder haben sich eingeschlichen, um unsere Freiheit, die wir in Christus haben, auszukundschaften, hat er da gesagt. Und dann hat er einen Vers weiter gesagt, denen haben wir nicht einen Moment nachgegeben. In gewissen Übersetzungen steht nicht eine Stunde, in anderen steht nicht einen Moment, mir gefällt das. Nicht einen Moment haben wir ihnen nachgegeben. Und ich möchte dich ermutigen. Weißt du, Gnade macht nett. Gnade macht freundlich, Gnade macht fröhlich. Und das ist gut. Wir wollen die freundlichste Kirche in der Schweiz und eigentlich in Europa sein. Ja, man muss groß denken. Wir wollen die freundlichste, liebevollste, gnadenvollste Gemeinde sein. Aber weißt du, wo es aufhört mit nett und weich? Und wenn jemand uns versucht, wieder unter das Gesetz zu bringen. Nicht einen Moment haben wir ihn nachgegeben. Er sagt, diese Leute kommen auch nicht mit guter Absicht. Weißt du, das kann mega fromm und mega demütig klingen. Wir kennen das. Das heißt gar nichts. Mir steht nicht zu, über Menschen zu urteilen, aber über die Botschaft, die zu mir kommt, da habe ich die Verantwortung, sie zu beurteilen. Und er sagt, sie kommen nicht mit guter Absicht, sondern sie wollen einen Keil zwischen euch und mich. Warum wollen sie das? Weil dieser Paulus zu viel Christus predigt, weil dieser Paulus zu viel Gnade predigt. Und das wollen die nicht. Muss balanciert sein. Haben wir früher immer gesagt, weißt du, es muss ausgewogen sein. Geht nicht. Genauso wenig, wie du die Bibel, wie du unseren christlichen Glauben kannst, mit dem Koran abwiegen, kannst du nicht. Weißt du, die Leute, die glauben, dass alle Wege in den Himmel führen, Hauptsache du glaubst etwas, das kannst du vergessen. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Da musst du sagen, dann stimmt die Bibel nicht, weil die Bibel etwas anderes lehrt. Es lehren auch andere Religionen was anderes. Da kannst du nicht, ach, wir mischen es ein bisschen. Und wir in der Gemeinde mischen oft und versuchen das. Und das sollen wir nicht und das müssen wir nicht. Und ich wünsche mir, dass in deinem Leben das Kreuz von Jesus so riesig groß ist, weil du so eine Offenbarung darüber hast, was dein Erlöser am Kreuz für dich getan hat. Und als er gesagt hat, wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei, dass er das gemeint hat. Ja, weißt du, das war nur bildlich gesprochen. Nein. Nein, das war nicht nur bildlich gesprochen. Das war gesprochen, ich sterbe am Kreuz für dich, ich bezahle mit meinem Leben, ich bezahle mit meiner Heiligkeit, ich bezahle mit all meinen Rechten, die ich hätte, ich bezahle mit meiner perfekten, vollkommenen Gerechtigkeit und ich gebe sie für dich hin und nehme deine Ungerechtigkeit auf mich. Das bedeutet das. Und damit können wir nicht spaßen, das wollen wir nicht klein machen, sondern groß in dieser Gemeinde. Und es ging um ihre Vorschriften, ihre Regeln, ihre Gesetze. Warum, sagte Paulus? Um euch aus der Freiheit wieder wegzunehmen, um euch Freiheit wegzunehmen und euch wieder in Gebundenheit zu bringen. Keinen Moment haben wir ihnen nachgegeben. In Vers 18 sagt er, weißt du, dieses Eifern, sagt er, das ist gut. Eifern ist gut, wenn es für das Gute geschieht. Und zwar alle Zeit, nicht nur, wenn ich bei euch anwesend bin. Siehst du, eifrig zu sein ist etwas Gutes, aber wenn du zum Beispiel Römer Kapitel 10 liest, dann spricht der Paulus über das Volk Israel und sagt, ich stehe ihnen zu, die haben einen riesigen Eifer für Gott. Aber es ist ein religiöser Eifer, weil sie Jesus Christus nicht sehen. Es ist eine Decke vor ihren Augen, sagt er. Durch das Gesetz ist eine Decke vor ihren Augen und sie können den Messias, auf den sie so dringend warten, nicht sehen. Hey, Leute, es ist so gut, wenn wir für Israel beten. Weißt du, sie sind Gottes Volk, sie sind geliebt von Gott. Aber auch sie brauchen Jesus genauso wie wir. Und sie sollen ihren Messias entdecken, so viele wie nur möglich. Weißt du, er sagt, sie haben Eifer gehabt. Und hier sagt er auch über diese Leute, die gekommen sind, die haben einen Eifer, aber dieser Eifer ist nicht richtig. Aber ich möchte etwas sagen, wenn du Eifer hast für Jesus, so gut. Wenn du dich mehr engagieren möchtest, wenn du mehr Vollgas geben möchtest, wenn du sagst, ich will mehr für ihn tun, bist du hier genau richtig. Meld dich bitte bei mir heute nach der Church. Wir werden einen Plan machen. Da ist Freiheit. Aber wirklich, weißt du, wenn dieser Paulus hat das, sagt das im 1. Korinther 15, er sagt, weißt du, ich habe mehr getan als die alle zusammen, aber nicht ich war es, sondern Gottes Gnade in mir. Eifer ist gut, wenn wir Eifer haben für Gottes Haus, dass das Haus Gottes gebaut wird, dass das Königreich Gottes sich ausbreitet, dass mehr Menschen Jesus Christus kennenlernen. Boah, lass ihn raus, diesen Eifer. Lass ihn raus. Nutze ihn, denn die Welt braucht Jesus. Der Vater will, dass die ganze Welt errettet wird. Und da sind noch so viele, gerade auch in unseren Ländern, in Europa, die ihn noch nicht kennen. Vielleicht auch, weil sie ein falsches Bild von ihm haben, weil sie so viel Religion gesehen haben in den letzten Jahrhunderten, dass sie gesagt haben, ach, lass die machen, die sollen ihren Glauben haben, hat mit meinem Leben nichts zu tun. Und wir haben die Chance, der Welt den freundlichen, gütigen Gott zu zeigen, der alle Menschen liebt. Ja, aber ich glaube gar nicht an den, mach nichts, er liebt dich trotzdem. Ja, aber du kennst mein Leben nicht, ich habe alles versieft, ich habe alles falsch gemacht. Du kennst meinen Gott nicht. Der hat das gewusst, bevor du geboren wurdest und deswegen hat sein Sohn dafür bezahlt. Vers 19 sagte, meine Kinder, er nennt sie meine Kinder, es ist, als müsste ich euch ein zweites Mal zur Welt bringen, ich erleide noch einmal Geburtswehen, bis Christus in eurem Leben Gestalt annimmt. Lena, möchtest du kurz erzählen, wie Geburtswehen sich anfühlen? Ich kann mich da nicht reinfühlen. Ja, ich war zwar dabei, aber sie kann sich, glaube ich, besser erinnern. Er sagt, wie eine Frau Geburtswehen erlebt, so erlebe ich es mit euch. Ich bin sozusagen euer geistiger Vater, durch mich seid ihr zum Glauben gekommen.
Und jetzt habe ich das Gefühl, ich muss nochmal durch diese Geburtswehen hindurchgehen. Kannst du dir vorstellen, oder merkst du, wie viel Mühe Paulus wohl gehabt hat mit dieser Situation, mit den Galaten? Mann, ihr habt es verstanden gehabt, ihr wart so glücklich, ihr seid voll gelaufen in diesem Ding und jetzt versucht ihr zurück in Religion zu gehen? Und Paulus, weißt du, mir ist nur wichtig, dass du verstehst, der Paulus zeigt hier nicht ein paar Optionen auf. Der Paulus sagt hier nicht, weißt du, ihr Galater, passt doch mal ein bisschen auf, weißt du, da ein bisschen. Der Paulus sagt, checkt ihr eigentlich nicht, was ihr gerade macht? Oder wie hat das im, glaube ich, Kapitel 3, Vers 10 gesagt? Ihr unmündigen Galater oder ihr... Ihr was? Ihr unverständigen Galater. Dankeschön. Nicht, dass jemand sagt, du hast die Bibel falsch zitiert. ihr unverständigen Galater. Weißt du, der Paulus, das stresst ihn sowas von. Und das sehen wir in diesem Brief. Vers 20. Er sagt, wie gerne wollte ich jetzt bei euch sein? Und in einem anderen Ton zu euch reden. Ich weiß nicht, in welchem. Denn ich weiß nicht, woran ich mit euch bin. Also Paulus zeigt hier, ich möchte gerne alles daran setzen, damit ihr versteht, wie ernst ich es meine mit euch und mit dieser Situation, in der ihr euch hineinnehmen habt lassen. Du siehst hier, es ist ihm so wichtig. Die Gemeinde ist wie seine Kinder. Das ist wie wenn du von deinem besten Freund oder jemand aus der Familie dabei sein durftest, dass diese Person zum Glauben kam. Und jetzt gibt sie Vollgas für Jesus. Und plötzlich erlebst du, wie die wieder, wie sagen wir so, backslidden, wenn sie sich wieder wegbewegt und plötzlich Gott nicht mehr so wichtig ist in ihrem Leben. Und das tut uns weh. Heute weiß ich wenigstens, wegen dem ist er nicht verloren. Ich habe viele Freunde gehabt, die sind zum Glauben gekommen, die waren on fire für Jesus und ein halbes Jahr später oder ein Jahr später haben sie die Platten, die sie damals auf die Bühne geschmissen haben, wieder gekauft. Die Schallplatten waren es damals noch. Für die nicht wissen, was das ist das große Schwarze. Rund. Ja. Mittlerweile muss man sogar bei CDs aufpassen, wissen die Jungen heute nicht mehr. Weißt du? Und du hast miterlebt, du hast gedacht, wir haben uns so gefreut, weißt du, wir haben so viele junge Leute im Buchs erlebt, die Jesus angenommen haben. Und dann ging es ein paar Monate und plötzlich merkst du, die sind nirgendwo mehr. Kommen nicht in die Gemeinde und wenn du ihnen begegnest, finden sie dich zwar immer noch nett, aber sie weichen dir aus. Und das tut weh. Das tut so weh. Und dem Paulus tut es weh, was die Galater machen. Nicht, weil sie ihren Glauben aufgeben an Gott, sondern weil sie zurück ins Gesetz gehen. So, bist du bereit? Jetzt gibt Paulus Vollgas. Vers 21. Und den müsst ihr euch zergehen lassen. In den Ohren. Sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt. Hört ihr das Gesetz nicht? Hört ihr es nicht? Merkt ihr es nicht? Hey, checkt ihr das nicht? Seid ihr euch nicht bewusst, was das bedeutet? Und ich möchte dich fragen, willst du unter dem Gesetz sein? Weißt du, manchmal gibt es Leute, die sagen, es ist eigentlich einfacher. Da wissen wir genau, wodurch. Und wir wissen ja, Gott ist ja gnädig. Weißt du, wenn dann irgendwas nicht klappt, er ist ja gnädig, er vergibt uns ja trotzdem. Aber hier sagt er etwas anderes. Er sagt, hört ihr das Gesetz nicht? Und jetzt bringt er einen Vergleich und er will uns in ein Bild hineinnehmen, damit wir etwas verstehen. Und ich hoffe, dass du die Geschichte von Abraham kennst. Das ist eine richtig, richtig gute Geschichte. Die liest du im 1. Mose irgendwo, ich weiß nicht, so ab Kapitel 14. Hab's nicht nachgeguckt. Und Abraham ist der im Stammbaum. Vom Matthäus-Evangelium, wo Jesus als König, königlich porträtiert wird, ja, der fängt bei Abraham an. Und für die Juden ist Abraham extrem wichtig. Nicht nur für die Juden, aber speziell für die Juden. Er ist ihr Vater. Aus ihm, sein Enkel war Jakob, den Gott dann Israel genannt hat. Das war sein Enkel. Gott hat seinen Namen geändert und hat ihn Israel genannt. Und heute, die Nation Israel heißt immer noch so. So aus Abraham ist die ganze Nation Israel entstanden. Und jetzt sagt er im Vers 22, es steht doch geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte. Einen von der leibeigenen Magd, in anderen Übersetzungen von der Sklavin, den anderen von der Freien. Paulus spricht hier in einem Bild und er spricht von zwei verschiedenen Frauen. Und er spricht von zwei verschiedenen Söhnen. Erstens spricht er von einer Magd, oder du kannst sie Sklavin nennen. Ich meine, ich weiß nicht, ob die, vermutlich war es für sie eine Ehre, mit ihrem Chef Sex zu haben, ich weiß nicht. Ist heute nicht mehr so, Leute. Und zweitens spricht er von der Ehefrau und er nennt die Ehefrau die Freie. Du kannst auch sagen, die Königin, so wie wir Ehemänner in der Grace Church alle unsere Frauen behandeln. Du, ich höre das Amen nicht, Lena. Die Leute könnten Gedanken haben. Vers 23, der Sohn von der Magd oder der von der Magd war gemäß dem Fleisch geboren. Der von der Freien aber Kraft der Verheißung. Er fängt jetzt an, einen Unterschied zu machen. Ich habe diesen Vers extra noch in der neuen Genfer Übersetzung. Da steht es noch ein bisschen ausführlicher. Und zwar wurde der Sohn der Sklavin infolge von menschlich eigenmächtigem Handeln geboren. Der Sohn der Freien hingegen aufgrund einer Zusage Gottes. Wir wissen, dass Gott dem Abraham eine Zusage gemacht hat. Ich bin nicht mehr sicher, wie alt er war. 75 oder so? Und Gott hat gesagt, hat sogar seinen Namen geändert von Abram auf Abraham. Was bedeutet Vater vieler Nationen? Und jetzt haben die Stress gehabt. Kann man ja verstehen. Man wird immer älter und da passiert nichts. Herr, du hast doch gesagt, wir kriegen Kinder. Wir werden Eltern von vielen Nationen. Und er bringt hier einen Vergleich und er zeigt etwas auf. Er zeigt auf das Fleisch gegen den Geist oder Werke gegen Glauben. Denn Abraham, und das lesen wir später, hat Gott geglaubt und deswegen hat Gott ihn für gerecht erklärt. Einfach weil er Gott geglaubt hat. Trotz diesen Situationen, wo menschlich eigenmächtiges Handeln geschehen ist, übrigens auf Anraten der Ehefrau, der Freien, muss ich jetzt auch sagen, die Frau, es war die Idee der Frau, dass ihr Mann mit einer anderen Frau Sex hat und so dafür sorgt, dass es Nachkommen gibt. Und er sagt hier, es gab zwei Söhne vom gleichen Vater, aber von verschiedenen Müttern. Und ich möchte dich heute fragen, wer ist deine Mutter? Und ich meine das jetzt nicht physisch, irdisch gesprochen, sondern ich meine das bezogen auf geistlich, bildlich. Ist Gnade deine Mutter? Dann sagt er im Vers 24, das hat einen bildlichen Sinn. Also er erklärt das, sagt, ich gebe euch hier ein Bild. Dies sind nämlich die zwei Bündnisse. Könnt ihr euch erinnern letztes Mal? Es ist für uns wichtiger, das ist meine Überzeugung, dass wir uns befassen mit dem Thema Bund. Was bedeutet Bund? Als mit dem Thema Gesetz. Denn wenn du verstehst, was ein Bund ist und wenn du ein bisschen in die Vergangenheit gehst und darüber das studierst, und das möchte ich dich wirklich ermutigen, wie Bündnisse geschlossen wurden und wenn man sich so etwas versprochen hat, wie klar es war, dass man sich daran hält auf Leben und Tod. Und dass normalerweise im Altertum Blut geflossen ist, wenn ein Bund geschlossen wurde. Und er sagt, das sind zwei Bündnisse. Das eine, um das auch ja nicht zu vermischen, sagt er, vom Berg Sinai. Was geschah am Berg Sinai? Wurde das Gesetz gegeben. Da geschah der Bund mit Mose, das war der Gesetzesbund, nicht der von Abraham. Weil der Bund mit Abraham, den Gott mit Abraham geschlossen war, war ein Bund der Verheißung. Das eine vom Berg Sinai, das zur Knechtschaft gebiert, das ist Hagar. Hagar war der Name der Magd. Was geschah am Sinai? Wir lesen das im 2. Mose. Das Gesetz wurde gegeben. Und Gott schloss einen Bund mit Israel auf Basis des Gesetzes. Und was war das Resultat von Sinai? Das sage nicht ich, sondern das sagt hier Paulus im Wort Gottes. Er sagt, das zur Knechtschaft gebiert. 25. Denn Hagar ist der Berg Sinai in Arabien. So, die Magd Hagar entspricht dem Berg Sinai in Arabien. Und das ist ganz interessant, entspricht aber dem jetzigen Jerusalem. Denn es ist mit seinen Kindern in Sklaverei. Der Paulus spricht hier über Jerusalem, über das heutige Jerusalem, das nicht frei ist. Und es ist lustig, als Michi das erste Mal in Israel war, ich habe dieses Privileg noch nicht gehabt, haben wir dann gesprochen, was er erlebt hat, was er gesehen hat. Er ist ja völlig begeistert von Tel Aviv. Ja. Und dann wollten wir aber wissen, aber wie war Jerusalem? Weißt du, Jerusalem, da ist alles geschehen. Und er hat gesagt, hat mir nicht so gefallen. Ist oberreligiös. Und ich glaube, das haben viele von euch auch erlebt. Da ist dann nicht nur jüdische Religion, sondern da sammeln sich Religionen, aber wirklich Religionen. Auch christliche Religionen sind dort. Und ich habe das von vielen schon gehört, weil ich dann angefangen habe nachzufragen, wie hast du das erlebt, dass sie sagen, Jerusalem ist eine wunderschöne Stadt, aber du merkst so viel Religiosität in dieser Stadt. Und gewisse Menschen haben mir gesagt, das war für mich beklemmend, erdrückend. Und das sagt der Paulus hier, er sagt, das heutige Jerusalem ist mit seinen Kindern in Sklaverei. Warum? Weil sie Christus noch nicht haben. Weil sie Jesus noch nicht haben, der uns befreit hat. Der uns freigekauft hat. Und das ist Religion, es ist Gesetz und dafür steht Sklaverei. Keine Freiheit. Genauso wie wir vorher kurz von Römer 10 gehabt haben, wo er sagt, die Juden sehen es noch nicht. Sie sehen es nicht. Sie haben diesen Eifer, aber sie sehen es nicht, weil diese Decke von Mose über ihren Augen hängt. Sie können ihn nicht sehen. Gott sei Dank sind es immer mehr Juden, die sich für Jesus entscheiden. Das finde ich so gut. Und wir segnen Israel in deinem Namen, Jesus. Wir danken dir für die Erweckung in Israel, in Jesu Namen. So, Vers 26. Sarah, aber die Freie, ist ein Symbol für das himmlische Jerusalem. Das ist unsere Mutter. So, wenn du jetzt die Frau von Abraham ansiehst, sie wird als die Freie bezeichnet. Sie steht für das himmlische Jerusalem. Es ist interessant, dass die Juden, die haben sich dann so das ausgemalt und sind eigentlich davon ausgegangen, ich kann das euch vorlesen, dieses neue oder himmlische Jerusalem, das habe ich aus Eliot's Commentary, das ist auf Bible Hub drauf, übersetzt. Dieses neue oder himmlische Jerusalem ist der Sitz oder das Zentrum des verherrlichten messianischen Reiches, so wie das alte Jerusalem das Zentrum der irdischen Theokratie gewesen war. Die Vorstellung des himmlischen Jerusalems war bei den Juden, wie der Rest ihres messianischen Glaubens, materialistisch geprägt. Es sollte eine reale, aber prächtige Stadt sein, die in der Luft schwebte, 3 Pasangs, also ungefähr, sagen wir mal so 17 Kilometer über der irdischen Stadt. Von sind sie ausgegangen, von diesem himmlischen Jerusalem. Wir wissen, dass dieses himmlische Jerusalem irgendwann aus dem Himmel runterkommen wird auf diese Erde, gemäß Offenbarung. Ich freue mich darauf. So, und ich möchte dir noch etwas zeigen, und damit du auch siehst, das ist nicht nur der Galaterbrief, jetzt gehen wir in den Hebräerbrief, 12, Vers 18. Lesen es einfach durch, denn da spricht er auch über das himmlische Jerusalem. Er sagt, ihr seid nicht, zuerst spricht er über den Berg, das ist auch gut zu hören, ihr seid nicht zu einem sichtbaren, greifbaren Berg gekommen, zu einem Ort voller Feuerflammen. Er spricht hier über Sinai. Finsternis und Sturm, wie die Israeliten am Berg Sinai, als Gott ihnen seine Gesetze gab. Lesen gleich weiter. Und zu dem Schall von Posaunen und der Stimme der Worte, deren Hörer baten, dass das Wort nicht mehr an sie gerichtet werde. Weißt du, dass die gleichen Juden, die im Kapitel 19 gesagt haben, Herr, gib uns deine Gebote. Was immer du von uns verlangst, wir werden es tun. Selbstgerechtigkeit. Dass die gleichen Leute kurz darauf gesagt haben, wir ertragen diese Stimme nicht. Wir können es nicht aushalten. Weil das Gesetz messerscharf ist und Gottes Heiligkeit so weit entfernt ist von der Ungerechtigkeit des Menschen, von der Sündhaftigkeit des Menschen. Weißt du, Gott ist heilig. Er sagt, denn sie konnten nicht ertragen, was angeordnet wurde, und wenn ein Tier den Berg berührt, soll es gesteinigt werden. Weißt du, Gott hat ihnen das so klar aufgezeigt, wie messerscharf das Gesetz ist. Und so furchtbar war die Erscheinung, dass Mose sagte, ich bin Mose. Ich bin voll Furcht und Zittern. Und jetzt sagt er, sondern ihr seid gekommen. Er spricht zu uns, Gemeinde. Er spricht jetzt zu der Gemeinde. Sondern ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Er macht hier auch den Unterschied. Nicht zum irdischen, zum himmlischen Jerusalem. Und zu Myriaden von Engeln, zu einer Festversammlung seid ihr gekommen. Weißt du das? Du bist heute in einer Festversammlung. Und auch wenn du nach Hause gehst, bist du in einer Festversammlung. Wir haben allen Grund zu feiern, denn wir haben alles, was ein Mensch gewinnen kann. Wir haben es schon durch Jesus. Und ihr seid gekommen zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmel angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter aller, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Ihr seid zu Jesus gekommen, dem Vermittler des neuen Bundes, und seid durch sein Blut von Schuld gereinigt worden. Und sein Blut verkündet etwas viel Besseres als das Blut Abels. Weißt du, dass Gott zu Kain gesagt hat, das Blut deines Bruders schreit zum Himmel für die Ungerechtigkeit, die ihm angetan wurde? Und Gott sagt, das Blut von Jesus spricht. Weißt du, was es spricht? Du bist gerecht. Du bist frei von aller Schuld. Du bist gerecht gesprochen. Du bist Sohn und Tochter Gottes. Du bist Erbe Gottes. Du bist geliebt. So, es gibt also zwei Jerusalem. Das irdische, religiöse, Gefangene und das himmlische, Freie. Wo möchtest du wohnen? Ich weiß, wo ich wohnen möchte. Und ich habe mich entschieden, dort zu wohnen, auch jetzt schon, weil ich bin mitversetzt mit Christus an himmlische Orte. Gehen wir weiter im Galater 4, Vers 27. Da steht, denn es steht geschrieben, freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst. Brich in Jubel aus und jauchze, die du nicht in Wehen liegst, denn die Vereinsamte hat mehr Kinder als die, welche den Mann hat. Gott ist ein Gott der Verheißungen. Gott ist ein Gott, der das Unmögliche möglich macht. Und jetzt sagt er, ihr aber Brüder seid wie Isaak. Wer war Isaak? Isaak war der Sohn der Freien. Er war der Sohn von Abraham und seiner Ehefrau Sarah, deren Name übrigens auch geändert wurde. Von Sarah ohne H zu Sarah mit H. Und wir wissen H, hey, Gnade. Ihr aber, Brüder, seid wie Isaak, Kinder der Verheißung, nicht Kinder der Werke, nicht Kinder von Religiosität, Kinder der Verheißung. Aber so wie damals, der nach dem Fleisch Geborene, das war Ismael, das war der Sohn der Magd, das war der Sohn von Hagar. Aber so wie damals der nach dem Fleisch Geborene den nach dem Geist Geborenen verfolgte, so ist es auch jetzt. Das ist ein ganz heftiger Vers. Weißt du, dass Ismael war ja der ältere Sohn, er war der Sohn der Magd und er hat den jüngeren Sohn, den Isaak, geplagt. Und es ging so weit, dass Sarah zu ihrem Mann Abraham gesagt hat, wir brauchen eine Lösung, das geht nicht mehr. Er ist so gemein zu unserem Kind. So, wenn du heute erlebst, dass dich Gesetzlichkeit verfolgt, dann sei dir bewusst, dass etwas, was passiert. Wenn dir heute jemand sagt, ihr verkündigt doch Gotteslästerung mit eurem Gnadenevangelium, dann kannst du wissen, das Gesetz verfolgt die Gnade. Ich kann mich nicht beklagen. Ich muss dir ehrlich, also ich wäre jetzt hier im falschen Ort, wenn ich mich beklagen würde darüber, dass es das ganz schlimm ist. Aber wir haben schon ganz heftige Diskussionen gehabt. Hier in der Gemeinde, mit Leitern von anderen Gemeinden. Immer wieder haben wir solche Gespräche gehabt, wo du gemerkt hast. Und wenn du aufs Internet gehst und du gibst zum Beispiel Joseph Prince, der so ein bisschen die bekannteste Stimme ist für Gnade und der das so gut macht und so gut erklärt, ein, dann wirst du, wie bei anderen Predigen über auch, dann wirst du ganz viel Negatives über ihn finden. Und ganz viele Beschreibungen, wie schlimm das er ist. Und weißt du, was ich lustig finde? An den meisten dieser negativen YouTube-Videos, egal worüber das es geht, meistens belegen sie es nicht mal mit Bibelstellen oder wenn sie es machen, nehmen sie eine dazu. Und ich finde, hey, wir haben gelernt, die Bibel im Kontext zu lesen. Aber wir müssen und dürfen damit rechnen und dürfen uns eigentlich geehrt fühlen, wenn wir verfolgt werden, weil wir Gnade predigen. Weißt du das? Es wäre komisch, wenn sich niemand daran stören würde, dass wir Gnade predigen. Paulus nimmt das auf, Römer 5, 6, 7. In diesen Kapiteln findest du das, wo er sagt, sagen wir jetzt den Leuten, sie sollen darauf lossündigen. Anscheinend wurde ihm das vorgeworfen. Paulus, wenn du dieses Evangelium predigst, dann forderst du die Leute auf zu sündigen. Nein. Weißt du, was in Titus 2 sagt? Er sagt, Gnade ist unser Lehrer. Gnade lehrt uns, ein gottgefälliges Leben zu leben. Was aber sagt die Schrift? Sie sagt, treibe die Magd hinaus und ihren Sohn nicht. Sagt der Magd, doch bitte, sie soll gehen. Treibe die Magd hinaus und ihren Sohn, denn der Sohn der Magd soll nicht erben mit dem Sohn der Freien. Weißt du, Paulus nimmt ein Bild nach dem anderen. Wir sind jetzt im vierten Kapitel. Ich weiß nicht, wie viele Vergleiche wir schon gesehen haben. Warum macht er das? Weil er alle dafür gewinnen will, dass sie es verstehen. Dass sie verstehen, es geht nicht, dass Gnade und Gesetz nebeneinander existieren. Und sie sagt sogar und sagt, genauso wie Ismael den Isaak bedrängt hat, ihn geplagt hat, gemein zu ihm war, es geht nicht, treibe die Magd hinaus und ihren Sohn. Denn der Sohn der Magd soll nicht erben mit dem Sohn der Freien. Wir sind immer noch beim Erben. Das Erbe erlebst du dann, wenn du komplett in Christus bist, komplett in Gnade bist. Und ich möchte das ganze Erbe. Ein Helikopter wäre nicht schlecht, Jesus. Ich habe letztens zu jemandem gesagt, aber privat, nicht für die Gemeinde, sonst wird dir vorgeworfen, dass du die Gemeinde ausnutzt und das Geld missbrauchst und solche Dinge, das haben wir alle schon mitbekommen bei Predigen. Sag, gib's mir privat. Dann kann ich auch mit meiner Frau nach Schweden fliegen, ohne fragen zu müssen. So, was genau sollen wir mit dem Gesetz machen? Es rausschmeißen. Rausschmeißen. Und ich weiß, das klingt hart, aber es ist so. Und Paulus meint es so ernst. Er sagt Vers 31, liebe Freunde, wir sind keine Kinder der Sklavin. Bist du Teil der Gemeinde? Hast du Jesus angenommen? Das ist die Voraussetzung. Dann bist du kein Kind von der Sklavin. Und stehe nicht unter dem Gesetz. Wir sind Kinder der Freien und Gott nimmt uns wegen unseres Glaubens an. Warum? Weil du an Jesus Christus glaubst, weil du glaubst, er hat es für mich getan, er ist gestorben für mich, er ist Gottes Sohn. So einfach könnte es sein. Gehen wir noch in Kapitel 5. Und jetzt sagt er etwas, und das, eigentlich hätte man nicht zwingend hier das Kapitel ändern müssen, weil eigentlich geht es hier gerade weiter. Also lesen wir nochmal. Liebe Freunde, wir sind keine Kinder der Sklavin und stehen nicht unter dem Gesetz. Wir sind Kinder der Freien und Gott nimmt uns wegen unseres Glaubens an. Und jetzt, so steht nun fest in der Freiheit. Ich liebe diesen Vers. Zu der uns Christus befreit hat. Weißt du, Christus hat uns in die Freiheit hinein befreit. Und er sagt, und jetzt steh in dieser Freiheit. Steh fest. Und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Lass es nicht zu, Church. Also da braucht es manchmal auch, dass man bestimmt ist. Weißt du, wir sind das ja am Lernen als Gemeinde. Nicht jedes Nein ist negativ. Also ich musste lernen, Nein zu sagen, weil für mich war immer, wenn ich jemandem Nein sage, der mich um etwas bittet, dann war es negativ behaftet und ich habe gelernt, ein positives Nein zu geben. Aber ich kann dir sagen, wenn wir nicht Nein sagen können, dann ist es eine Frage der Zeit, bis wir wieder unter dem Gesetz sind. Und einige von euch werden das vermutlich machen, indem sie kunterbunt Predigten runterziehen vom Internet und sich füllen mit Dingen, die versuchen, ob bewusst oder nicht, das ist nicht meine Frage, das steht mir nicht zu beurteilen, ob bewusst oder nicht bewusst, versuchen euch wieder unter das Gesetz zu bringen. Und da kann ich dir sagen, ich weiß, viele haben diesen supersensiblen Gnadenfilter und ich bin Gott so dankbar, dass ihr den habt, dass es euch manchmal stresst, wenn jemand nur schon im Gespräch irgendwo versucht, was Gesetzliches zu sagen. Damit müssen wir lernen, umgehen zu können. Aber wenn es um Lehre geht, muss ich dir ehrlich sagen, wenn du das weißt hier und dir bewusst aber gesetzvolle Predigten runterziehst, nicht aus dem Grund, um Bible Study zu machen und dich vorzubereiten und auszurüsten, damit du diesen Argumenten begegnen kannst. Das wäre für mich der einzige Grund, warum du es dir anhörst. Aber einfach, weil du denkst, naja, da kommt ja auch mal was Gutes, dann kann ich dich nicht verstehen. Tust du dir was an? Weißt du, Joseph Prince sagt, dass ich hoffe, dass es nicht so ist. Er sagt, du hörst 10-mal Gnade und 1-mal Gesetz und schon hast du wieder ein Problem. Weil wir kommen aus einer Leistungsgesellschaft, das ist einfach so. In der Schweiz lebst du in einer Leistungsgesellschaft und da ist viel Gesetzlichkeit drin. Du tust Gutes und wirst Gutes ernten. Du bist fleißig und du wirst einen guten Lohn kriegen. Und das nehmen wir dann mit in unser Glaubensleben hinein und manchmal braucht es so wenig bei uns. Und da möchte ich dir sagen, hey, steh fest in der Freiheit. Steh fest in der Freiheit, zu der dich Christus befreit hat und lass dich nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen.
Siehe, Paulus sagt im Vers 2, siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, wird euch Christus nichts nützen. Ich meine, er sagt nicht, dann wird euch Christus weniger nützen. Er sagt, er wird euch Christus nichts nützen. Und hier geht es nicht darum, ob du dich beschneiden lässt, sondern die Beschneidung steht für die Juden als das Zeichen für den Bund. Für den Bund mit Mose, für den Gesetzesbund. Und er sagt, wenn du das machst, wird dir Christus nichts nützen. Ich meine, das ist knallhart. Deswegen sind wir Gnaden-Junkies in dieser Church. Deswegen können wir nicht genug Gnade kriegen, weil wir wissen, die, die den Überfluss, das mehr als genug von Gnade empfangen und das Geschenk der Gerechtigkeit, die werden regieren im Leben. Und nicht die, die, oh, heute war gut, hat gut getan, Gnade, so, jetzt gehen wir nach Hause, jetzt ziehen wir uns noch, jetzt müssen wir ausbalancieren, ja. Jetzt gehen wir noch dahin und ziehen uns ein bisschen Gesetz rein, das tut gut. Ganz ehrlich, er ist so klar. Ich bezeuge nochmals jedem Menschen, sagt er, der sich beschneiden lässt, er doppelt hier nach, dass er verpflichtet ist, das ganze Gesetz zu halten. Crazy. Und er sagt hier, ein Vers später kommt er, ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durchs Gesetz gerecht werden wollt. Wow, das ist heftig. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Kennst du das Fallen from Grace? Viele Leute haben Angst, sie haben ihre Rettung verloren. Nein, aus der Gnade gefallen heißt, wenn du zurück ins Gesetz gehst. Du hast deswegen deine Errettung nicht verloren. Aber du wirst Gnade nicht mehr erleben oder du wirst sie nicht mehr in diesem Umfang erleben, wie Gott es für dich gedacht hat. Du wirst nicht erleben, dass seine Verheißungen komplett wahr werden in deinem Leben, weil du halt in diesem Mix drin bist. Also weißt du, die einzige Möglichkeit, das muss man vielleicht auch mal ganz laut sagen, die einzige Möglichkeit, aus der Gnade zu fallen, ist, wenn du versuchst, ins Gesetz zu gehen. Das ist die einzige Mal, wo das hier genannt wird. Das einzige Mal, die einzige Stelle, die ich kenne, die sagt, aus der Gnade gefallen, steht im Galaterbrief. Amen. Ich glaube, das ist ein guter Schluss. Das ist ein guter Schluss. Weißt du, du bist Erbe. Und Gott wünscht sich, dass du ein mündiger Erbe bist. Einer, der aus seiner Erbschaft heraus lebt. Einer, der weiß, was ihm gehört und was ihm zusteht. Das hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern es hat damit zu tun, unsere Position zu verstehen, die uns Jesus gegeben hat, und aus dieser Position heraus zu leben. Und jetzt sehen wir diese Bilder. Zwei Mütter, zwei Söhne, zwei Berge. Und zwei Städte, hast du es vorher, haben wir darüber gesprochen. Zwei Mütter, die Freie, die Sklavin. Zwei Söhne, der Sohn von der Freien, der Sohn von der Sklavin. Zwei Berge, Sinai, wo das Gesetz gegeben wurde, und der Berg Zion, wo durch Jesus befreien gekommen ist. Zwei Städte, und er sagt ganz klar, das irdische Jerusalem ist im Moment noch unter Knechtschaft. Aber das himmlische Jerusalem, und da gehören wir dazu, weil wir sind Kinder der Freien, da ist Freiheit. Und er sagt, steht fest in dieser Freiheit. Er vergleicht hier viermal Sklaverei, gleich Religion, gleich Gesetz, Religiosität und Freiheit. Und er sagt, steht jetzt fest in dieser Freiheit. Und weißt du, festzustehen, das heißt, gibt es ja auch so Spiele, wo man das macht, du feststehst und dich niemand verrücken kann. Niemand wegbewegen kann. Weißt du, wir haben einen sturen Hund zu Hause. Wenn du ihn siehst, würde ich sagen, was, die haben einen Kampfhund? So schlimm. Sie ist mega lieb. Aber sie kann stur sein. Gestern bin ich mit ihr spazieren gegangen, weil meine Frau ja gepredigt hat irgendwo in Arbon. Normal ist das ihr Job. Und dann hat sie andere Hunde gesehen, es hat geregnet und ich habe so keine Lust gehabt. Und dann bleibt die stehen wie so ein Bock. Bei unserem Sohn bleibt sie sitzen, manchmal kommt er wieder nach Hause. Mach keinen Wank. Ich habe gesagt, ich bin auch stur. Und ich habe diese 8-Meter-Leine, ich habe das Ding gezogen. Ich habe gesagt, es ist mir so egal, ob du willst oder nicht. Wir gehen jetzt spazieren. Und es ist ein richtiger Marsch geworden. Es ging in Lenas Geschwindigkeit. Sie kann nicht spazieren, das wisst ihr vielleicht nicht. Sie kann nur marschieren. Ich möchte dich ermutigen, sei stur, wenn es um Freiheit geht. Sei stur, wenn es um das Evangelium geht. Sei stur, wenn es um das, was Jesus für dich getan hat, geht. Bleibe stur. Da können sie mit vernünftigen Sätzen und demütigen Sätzen kommen. Du sagst, ich weiß, wer mein Christus ist. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, was mein Erlöser für mich bezahlt hat. Und das lasse ich mir nicht nehmen. Auch nicht von dir, bist ein netter Kerl. Meinst es bestimmt gut, aber das lasse ich mir nicht nehmen von dir. Ganz ehrlich, die meisten machen das nicht bewusst. Das darf ich dir sagen. Die meisten machen das nicht bewusst. Wir müssen nicht über Menschen urteilen. Aber wenn es darum geht, was uns gesagt wird, dann stehen wir fest in der Freiheit. Amen. Jesus, danke. Danke, Jesus. Du hast uns frei gemacht für immer. Du hast den ultimativen Preis bezahlt, Jesus. Du hast uns in die äußerst komfortable Lage gemacht, dass wir nicht nach dem Gesetz mehr leben müssen, sondern dass wir aus deinem Opfer heraus leben dürfen. Ein neues Leben. Ein Leben in Freiheit. Ein Leben unter der Leitung des Heiligen Geistes. Was für ein Vorrecht, Herr. Heiliger Geist, du bist willkommen hier. Wir brauchen dich. Danke, dass du nicht nur in unserer Versammlung bist, sondern dass du in uns lebst und dass du uns leitest und führst. Und ich danke dir, Jesus, für diese Freiheit, die du uns geschenkt hast. Und ich bitte dich für jede Person, die heute hier vor Ort oder online dabei ist, dass du uns hilfst, in dieser Freiheit festzustehen. Wir preisen dich, Jesus. Wir preisen dich. Amen. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Für mehr Informationen oder bei Fragen kannst du unsere Website www.grace-church.ch besuchen oder dich gerne direkt per E-Mail bei uns melden über info@grace-church.ch. Have a very blessed day.